Heute reden wir eine ganze Folge lang über Riesling. In der Vorbereitung haben wir uns gefragt, geht das eigentlich überhaupt? Kann man eine komplette Folge über Riesling machen? Janina sagt ja.
Ja, voll. Also da gibt es sogar ganze Bücher drüber.
Ganze Präsentationen und alles. Stundenlang, okay. Mhm.
Und außerdem sind wir ja in der Pfalz und wenn wir einen Weinpodcast in der Pfalz machen, dann darf eine Folge zu Riesling meiner Meinung nach auch auf keinen Fall fehlen.
Sehe ich auch so. Sollten wir machen.
Nehmen
wir
uns halt vor. Und in der Vorbereitung hat Janina uns schon ein paar Fakten erzählt, so Riesling-Facts, die wir teilweise auch noch nicht wussten. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an.
Ja, das ist wirklich so. Man denkt so, man weiß ja alles über Riesling, weil wir den ja auch gefühlt täglich im Glas haben hier bei uns in der Pfalz. Aber es gibt doch so ein paar Dinge, die, denke ich, viele noch nicht gehört haben. Zum Beispiel, es gibt ihn auch in Rot. Ich glaube, das wissen viele nicht. Woher kommt eigentlich der Name Riesling? Da können wir drüber reden. Die Pfalz ist das größte Anbaugebiet für Riesling weltweit. Da bin ich immer super stolz drauf. Und ich glaube, es hat doch noch nicht jeder gehört. Ganz kurios, man kann auch nach Riesling riechen. Und blöd für uns Pfälzer, die erste urkundliche Erwähnung von Riesling war im Rheingau.
Was?
Ja, aber das wäre jetzt, glaube ich, so Dinge. Hat vielleicht noch nicht jeder gehört, oder?
Da müssen wir aber noch genauer drüber reden, über die einzelnen Punkte, weil sonst steht das so ein bisschen da. Was mich am allermeisten interessiert, ist der Punkt roter Riesling. Darunter kann ich mir wirklich gar nichts vorstellen.
Ja, roter Riesling. Hast du es schon mal gehört, Vanessa?
Ich habe es tatsächlich vor kurzem mal probiert.
Ah ja.
Und war ganz überrascht, weil es halt auch ganz anders geschmeckt hat.
Und war es ein Rotwein?
Nee, es war so ein bisschen rötlicher, sagen wir es mal so.
Wie jetzt? Also roter Riesling ist kein Rotwein.
Genau.
Das ist ja noch verwirrender.
Ja, total,
was hat es damit auf sich?
Genau, roter Riesling ist eine Mutation des weißen Rieslings. Das ist das, was wir normalerweise haben. Mutation bedeutet immer, dass ich einfach zufällig im Weinberg draußen was verändert hat und der hat dann eben eine rötliche Schale bekommen. Allerdings ist die jetzt nicht so dunkel wie bei einem Rotwein, die sind ja auch eher violett, die Rotweintrauben, sondern eben nur so ganz leicht roséfarben wie bei einem Gewürztraminer oder bei einem Grauburgunder. Und ja, wenn man den anpflanzt, das gibt ein Weingut, die haben zufällig so einen Stock bei sich im Garten gehabt und haben den dann auch wirklich vermehrt und wieder draußen angepflanzt bei uns in der Pfalz. Und die machen dann eben auch einen roten Riesling da draus, haben auch dafür gesorgt, dass der wieder zugelassen wird. In Hessen war der schon länger zugelassen, deswegen gab es das im Rheingau und an der Hessischen Bergstraße schon länger. Ja, und wie schmeckt das? Ich finde es immer so ein bisschen würzig.
Ja. Wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, es schmeckt wirklich auch anders als der normale Riesling, weil ich finde, der normale Riesling hat irgendwie mehr Substanz und diese rote Variante, wie gesagt, ist einfach nur eine Mutation, kommt mir immer so ein bisschen leichter vor, hat eben so ein bisschen was Würziges mit drin und das, was du hattest, Vanessa, war dann einer, wo es Schalenkontakt gab, wo man eben ein bisschen Farbe auch extrahiert hat. Also der kann so einen leichten Rosé-Touch haben.
So ja, in Richtung Orange Wine dann.
Genau, der muss dann auf jeden Fall mit Schalenkontakt gemacht worden sein. Ja, aber cool, dass es das überhaupt gibt, ne? Dass es Riesling auch anders geben kann.
Muss ich mal probieren auf jeden Fall.
Ja, doch, ist spannend. Ja.
Ja, der nächste Punkt, den du angesprochen hast, woher kommt der Name Riesling? Das weiß ich auch nicht. Vanessa, weißt du das?
Nee, aber ich bin gespannt zu erfahren, wo er herkommt.
Also wenn ich ganz offen antworte, sage ich, ich glaube, so richtig wissen wir es eigentlich auch nicht.
Ja.
Aber es gibt wie bei allem immer viele Legenden, die sich um sowas ranken. Und man sagt zum einen, dass es vielleicht daher kommt, dass der Riesling früher mal Rüßling hieß.
Rüßling?
Mhm. Aus dem Ü wurde im Laufe der Sprachgeschichte ein IE. Ja, also das kann man von Sprachforschern so erklärt bekommen. Aber warum hieß er ursprünglich Rüßling? Wenn man sich Riesling-Bärchen anguckt, sind halt so kleine schwarze Punkte drauf. Und deswegen hat man gesagt, haben die Leute gedacht, die wären mit Ruß bestäubt und haben deswegen die Rebsorte Rüßling genannt.
Da habe ich noch nie so drauf geachtet. Vielleicht muss ich mir mal so einen Riesling-Trauben
anschauen. Ja.
Anschauen.
Aber ganz ehrlich, auf anderen Trauben sind auch kleine schwarze Punkte. Von daher ist die Erklärung so, ja, ganz nett. Es gibt noch eine andere, das hat mit dem Verrieseln zu tun. Verrieseln bedeutet, dass bei der Rebblüte Ja, also wenn die Rebe blüht, bevor sich dann eben die Trauben bilden, nicht aus jeder Blüte auch eine Traube wird. Das heißt, nicht jede Blüte wird befruchtet. Dann spricht man von Verrieseln. Und Riesling ist wirklich eine Sorte, die stark verrieselt.
Also man hat viele Blüten, aber nicht so viele Trauben am Ende sozusagen.
Genau.
Okay.
Genau. Und das könnte auch eine Erklärung für den Namen sein. Am Ende wissen wir es nicht genau. Aber macht ja auch nichts, solange wir leckeren Riesling trinken dürfen.
Das ist wohl wahr.
Genau, und davon können wir in der Pfalz ja mehr als genug haben, weil, du hast es ja gerade schon angesprochen, größtes Anbaugebiet der Welt, erzähle ich auch immer ganz stolz, allen, die es wissen wollen oder auch nicht.
Die Leute glauben einem das dann voll oft nicht und sind so, nee, kann doch gar nicht sein. Und dann muss man es googeln und es den Leuten unter die Nase halten.
Genau, und ich finde deshalb, wie schon gesagt, müssen wir deswegen über Riesling sprechen im Wein-Podcast. Aber kannst du vielleicht ein bisschen noch ausführen, warum denn ausgerechnet in der Pfalz so viel Riesling angebaut wird?
Ja, also grundsätzlich darf man ja sagen, dass Deutschland eben das größte Riesling-Anbaugebiet weltweit ist. Wir haben eh schon immer einen Fokus auf dieser Rebsorte und die Pfalz hat sich in den letzten Jahren zum hektarmäßig größten Anbaugebiet für Riesling innerhalb von Deutschland entwickelt. Das kann man natürlich begründen über das tolle Pfälzer Terroir und die tollen Riesling-Stile, die wir hier erzeugen können. Da kann ich auch gleich noch mal ein bisschen drüber erzählen. Wir müssen uns aber auch ehrlich machen und sagen, dass bis vor einigen Jahren das noch die Mosel war. Ja, die Mosel war früher das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt.
Das wusste ich gar nicht. Bis wann wissen wir das? Bis wann ungefähr?
Das dürfte so 2010, 2011 oder so gewesen sein. Also es ist noch nicht so ewig her. Und die Mosel hat aber in Anführungsstrichen das Problem, dass sie ja diese vielen Steillagen haben und dass einfach immer weniger von diesen Steillagen bewirtschaftet werden, weil das so aufwendig ist. Und das war dann ein Vorteil für die Pfalz.
Da haben wir die überholt sozusagen.
Wir konnten da nachziehen. Und die Mosel, aber zum Beispiel auch der Rheingau, der Mittelrhein, die sind dafür viel stärker auf Riesling spezialisiert. Also die haben über 60% Anbaufläche Riesling. Wir haben so um die 25% Riesling. Ne?
Weil die Pfalz dann größer ist generell oder vom Weinbau her, haben wir trotzdem mehr insgesamt, aber ein weniger Prozent von unserer Fläche sozusagen.
Ja, wir sind halt ein viel größeres Anbaugebiet. Wir können leichter wirtschaften, weil bei uns halt mehr Lagen flach sind. Das ist einfach so oder nur leicht hängig und das macht es uns ein bisschen leichter. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Weltklasse-Rieslinge natürlich aus der Pfalz kommen. Und das hat durchaus mit der Erfahrung der Winzerinnen und Winzer, aber eben auch mit den natürlichen Gegebenheiten in der Pfalz zu tun. Stichwort Terroir.
So, das müssen wir jetzt nochmal erklären.
Genau, das magische Wort.
Ja, Terroir ist ja so ein Wort, was überall irgendwie rumgeistert und was manchmal auch so ein bisschen unreflektiert irgendwie dahergesagt wird. Wenn ihr an Terroir denkt, an was denkt ihr zuerst?
Boden.
Und ich wollte direkt sagen, dass man ja mittlerweile immer öfter hört, dass es eben nicht nur der Boden ist. Ja. Sehr gut.
Stimmt, Klima war auch ein Punkt irgendwie, aber ja.
Genau, genau.
In meinem Kopf vor allem der Boden.
Ja.
Vielleicht kannst du es aufdröseln. Welche Elemente gehören denn zu Terroir dazu?
Genau, das sollte man definitiv. Es wird in der Außendarstellung seit einiger Zeit und irgendwie schon immer noch oft sehr verkürzt auf die Bodenart. Eigentlich ist noch nicht mal Boden, sondern Gestein, über das gesprochen wird. Also Buntsandstein, Schiefer, Kalk und so weiter. Das ist auch cool und ich finde es auch sexy, darüber zu sprechen. Das macht irgendwie Spaß, ja, das ist irgendwie lustig. Das ist aber zu kurz gedacht. Warum? Man muss eigentlich immer erstmal fragen, wie ist das Klima? Und das, die Pfalz hat ein spezielles Klima. Das haben wir auch schon mal in einer Pfalz-Folge besprochen. Ihr erinnert euch.
Staffel 1, genau.
Und genau. Es gilt als kühles Klima. Trotzdem innerhalb von Deutschland sind wir relativ warm, weil wir im Windschatten des Pfälzer Waldes liegen. Wenig Niederschlag, viel Sonnenschein, also super geeignet für Weinbau. Da geht's schon mal los. Als nächstes ist Klima ja aber nicht nur das große Klima einer Region, sondern auch das Mikroklima eines Weinbergs. Und das wiederum wird davon beeinflusst, wie die Hangausrichtung des Weinbergs ist. Also wenn der nach Süden guckt, ist der natürlich wärmer als ein Weinberg, der nach Osten oder nach Norden, um Gottes Willen, das gibt's dann eher selten, guckt. Und auch, jetzt kommt der Boden wieder ins Spiel, wie die Bodenart des Weinbergs ist. Wenn da nämlich viele Gesteinsbrocken drin sind und es ist zum Beispiel dunkles Gestein, wie der Basalt im Pechstein in Forst, dann wird da die Wärme sehr stark gespeichert und auch reflektiert, sodass am Rebstock selbst ein wärmeres Mikroklima entsteht. Und das sorgt eben dafür, dass dann die Trauben schneller reif werden und schwuppdiwupp macht der Boden was. Nicht das, was wir denken, dass da die Rebe den Boden irgendwie aufnimmt oder so, Mineralstoffe und so weiter, sondern er sorgt eigentlich nur dafür, dass es eben wärmer ist.
Ah, okay. Ja. Und wir haben ja viel Sandstein, gell? Da habe ich gehört, weil der ja so ein bisschen porös eher ist. Dann hatten wir da mehr Flüssigkeit, weil da sich mehr Wasser irgendwie durchsickert oder
wie
verhält sich das?
Das ist das Nächste. Also nicht nur, ob jetzt eben Wärme gespeichert, reflektiert wird und so, sondern auch die Frage, wie viel Wasser kann der Boden halten, ist super wichtig. Wie du es gesagt hast, Sandstein ist eben porös, lässt einfach das Wasser durch. Auch das führt wieder dazu, dass es insgesamt ein wärmeres Mikroklima ist.
Weil es trockener ist, weil nicht so viel verdampft sozusagen, stimmt's?
Ja, einfach weil das Wasser dann weg ist und dann sich alles wieder schneller erwärmen kann. Mhm. Und wenn ich so einen Lehmboden oder so habe, der so richtig klebt, dann bleibt das Wasser da drin und dann haben wir auch insgesamt ein etwas kühleres Mikroklima in diesem Weinberg. Na, also das macht auch einen riesengroßen Unterschied. Und in der Pfalz ist es ja so, dass wir eine unglaublich große Bodenvielfalt haben, dadurch, dass wir hier im Rheingraben liegen und Grabenbruch, alte Gesteine wurden an der Bruchkante des Grabens nach oben befördert. Zum Teil 400 Millionen Jahre alte Steine sind wieder an die Oberfläche geraten.
Das kann man sich immer so gar nicht vorstellen, finde ich. Ja.
Ich war auch mit dem Deutschen Weininstitut ja auf einer Terroirreise vor kurzem und da haben sie dann auch teilweise erzählt. Also vor 400 Millionen Jahren war hier mal ein Meer und deswegen haben wir hier jetzt Muschelkalk und deshalb schmeckt der Riesling jetzt so und so. Das fand ich auch verrückt.
Ja, genau. Und genau dieses ist so, schmeckt der jetzt wirklich deshalb so oder ist es einfach nur eine sehr gute Story? Ne? Das ist so die Frage.
Ja, beides. Da wollte ich auch eh nochmal einhaken, weil das war auch immer wieder die Diskussion. Ja, man kann doch jetzt Mineralien nicht unbedingt schmecken. Also Schiefer schmecke ich dann ja nicht im Wein, er beeinflusst ihn aber in irgendeiner Form.
Ja.
Kannst du da vielleicht noch irgendwie zwei Punkte zu sagen?
Genau, das ist eben das Thema, ne? Also der Schiefer jetzt zum Beispiel ist ein Paradebeispiel, weil im Grunde ist das ein Gestein, die Rebe kann davon nichts aufnehmen. Ja, die sind ja große Brocken, wie soll da irgendwas in die Wurzel rein? Der hat eben vor allem den Einfluss, dass er sich erwärmt und deswegen zum Beispiel an der Mosel dazu führt, dass es überhaupt dann warm genug wird, dass da die Trauben ordentlich reif werden. Genau.
Also das Mikroklima dann.
Ja. Ich bin schon der Meinung, dass das ein sehr unterschätzter Einfluss des Bodens ist. Da wird zu wenig drüber gesprochen.
Mhm.
Es gibt aber auch Böden, wie vor allem Kalkböden. Mit der Zeit verwittern die und dann entsteht Aktivkalk, der dann wirklich im Boden drin ist. Und da sind die Teile dann so klein, dass die Rebe die auch aufnehmen kann. Und dann ist es schon so, dass der Mineraliengehalt im Boden einen Einfluss nimmt auf das, was in der
Geschmack
Traube
dann
ist.
Am Ende.
Genau, okay. Und am Ende auch auf den Geschmack, das hat was vor allem mit dem pH-Wert zu tun. Also der pH-Wert des Mostes wird darüber beeinflusst, wie viel Kalium- und Calciumverfügbarkeit im Boden drin ist. Das ist ein krass kompliziertes Thema, aber mega, mega spannend.
Ich habe gerade schon gedacht, ich glaube, da sollten wir vielleicht auch noch mal eine eigene Folge irgendwann zu machen. Über Terroir kann man offensichtlich sehr viel reden.
Ja, ja.
Aber wenn wir uns jetzt noch mal auf Riesling in der Pfalz beziehen, was wären denn so typische Gesteine, Schichten oder Gesteine, die da so vorkommen im Boden?
Ja, also wenn wir schauen, was es in der Pfalz am meisten gibt an Böden, müssen wir erstmal bei dem anfangen, was am meisten da ist. Das wäre Löss. Das ist jetzt für Riesling gar nicht so die spannendste Bodenart, aber geht auch. Das ist ein sehr fruchtbarer Boden. Und dann geht es weiter mit Kies und Sand, weil das Rheinsedimente sind. Davon haben wir auch ziemlich viel. Dann kommen die wirklichen Gesteine, die auch dann etwas interessanter sind für Riesling, aber auch für Spätburgunder. Da wären wir bei Mergel. Mergel ist so ein bisschen ähnlich wie Kalk, entstand aus einem schlammigen Meeressediment. Dann kommt der eigentliche...
Vor 400 Millionen Jahren.
Vor 25 Millionen Jahren, um es genau zu nehmen. Egal. dann kommt der eigentliche Kalk, wo es auch wieder unterschiedliche Arten gibt. Und der Buntsandstein, der eben auch wichtig ist bei uns. Zwei komplett unterschiedliche Böden, weil Kalk ist eher basisch, Buntsandstein ist eher sauer. Und dann gibt es noch so Spezialitäten wie Schiefer, das Rotliegende. Es gibt eben Basalt in Forst. In Bad Dürkheim gibt es Terra Rossa, so ein eisenhaltiger Boden. Das ist wirklich eine Spielwiese und super cool. Und da darf man mitspielen, aber man sollte den Einfluss auch nicht überschätzen. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen, weil das auch oft in der Trennschärfe mich nicht befriedigt. Wir reden über Boden, meinen aber eigentlich Gesteine. Der Boden selbst ist aber eigentlich der Dreck, der über dem Stein liegt. Also die Erde. Boden ist eigentlich das, was oben ist.
Und drunter ist das Gestein.
Genau, drunter ist das Gestein. Aber wenn ich im Wingert stehe, dann sehe ich ja da in der aller Regel keinen Kalkbrocken, vielleicht mal ein paar kleine, sondern in der Regel sehe ich da ja Auflage, Erde, halt einfach Dreck. Und dieser Dreck, der wird gerade immer interessanter für Winzerinnen und Winzer. Man hat sich viel zu wenig Gedanken um den Dreck gemacht, weil in dieser Erde, die da oben ist, da findet eigentlich Terroir statt. Denn da sind die Wurzeln und da sind Austauschprozesse zwischen Reben, zwischen Boden, Organismen. Das sind vor allem so Pilzstrukturen, die im Boden drin stecken, die dann helfen, dass die Rebe überhaupt Mineralien aufnehmen kann. Und das ist ein Thema. Also es gibt eine neue Veröffentlichung zu Weinberg, die kam dieses Jahr raus und das, da wird das mal richtig ausführlich behandelt und das reicht noch lange nicht. Das kommt jetzt alles.
Klar, also da geht's Boden, ja auch darum, was ist da enthalten drin in diesem Boden? Hat man da vielleicht gedüngt oder was weiß ich alles? Ganz das gibt's ja auch alles.
Ja, ist Einfluss, der Boden lebendig? Ja. Wurde da zu viel gespritzt? Ne?
Was war vor der Rebe dort oder so?
Ja, ne? Super, super spannend.
Und genau, Spritzen wäre ja dann auch sowas, wie ich ja eben schon kurz erwähnt hatte, der dritte Faktor von Terroir ist ja die Arbeit im Weinberg. Das würde da ja dann noch dazu fallen, ne?
Genau, also der Mensch, ne?
Genau.
Ja, der trifft ja auch Entscheidungen, der entscheidet, welche Rebsorte er anpflanzt, in welchem Abstand, wie er den Weinberg bewirtschaftet eben. Und da ist jetzt momentan vor allem das Gesundhalten des Bodens einfach ein wichtiges Thema. Ja, und eigentlich sollte man Terroir nicht denken ohne den menschlichen Faktor, weil es einfach ein Rieseneinfluss.
Ja, genau. Und ich finde auch gerade, wenn wir über so Boden und verschiedene Gesteinsschichten und so sprechen, das ist auch total spannend, das mal so direkt zu vergleichen. Also ich war zum Beispiel vor kurzem auf einer Weinprobe. Da haben wir eben drei verschiedene Rieslinge probiert, die auf drei unterschiedlichen Böden gewachsen sind. Und es war echt erstaunlich, wie unterschiedlich die geschmeckt haben.
Ja, das ist dieses Thema, dass halt Riesling stark auf seine Herkunft reagiert. Wenn ihr möchtet, können wir das auch mal so ein bisschen am praktischen Beispiel nachvollziehen.
Hast du etwa was mitgebracht?
Ja, wie immer. Nee, es muss ja auch eine Probe geben. Ich gebe euch das einfach mal. Macht euch mal den in euer linkes Glas. Wir schenken einmal ein bisschen ein. Und ihr wisst ja jetzt noch gar nicht, was auf euch zukommt. Es geht auf jeden Fall um Terroir-Unterschiede. Also probiert gerne mal. Es ist Riesling, das ist jetzt keine Überraschung. Aber eure Aufgabe wäre jetzt vielleicht mal so ein bisschen rauszufinden, welcher davon kommt euch denn vertraut vor und bei welchem sagt ihr, du bist irgendwie komisch.
Ich bin sehr gespannt.
Dann am besten mal so im direkten Vergleich dran riechen.
Oh ja, der linke hat viel frischere Aromen, finde ich. Der rechte ist so ein bisschen auch frisch, aber ein bisschen fruchtiger, irgendwie komplexer gefühlt auch.
Ja, okay. Vanessa?
Ja, auf jeden Fall auch der linke mehr Zitrus und rechts ein bisschen reifere.
So in Richtung Honig vielleicht?
Ja. Süßere Gerüche, ja.
Ja, auch so ein bisschen Steinobst beim rechten. Nee, ja. Gebe ich euch voll recht. Also der linke hat dieses Limettenzesten-Thema, ne, so was ganz Zitrusmäßiges. Und der rechte, ja, Steinobst, reifer Pfirsich. Aber riecht bitte nochmal in den linken rein und denkt mal, jetzt influence ich euch wieder ein bisschen, aber es ist ja mein Job. Denkt mal an so eine Honigwabe oder sowas Wachsiges. Wachs.
Beim linken? Mhm.
Da ist nämlich noch was anderes da.
Ja.
Verstehe schon, dass ihr diese Zitruswahrnehmung habt, aber da ist noch auch so ein bisschen was wachsig-honigmäßiges mit dabei.
Ja, voll.
Und das ist halt eine ganz andere Fruchtausprägung jetzt hier, ne? Und jetzt probiert mal, und ihr wisst ja, wie der Säuretest geht, ja? Wir achten jetzt mal auf die Säure. Welche hat denn die stärkere Säure?
Ui. Ja. Was also denn? Ich kann jetzt voll daneben liegen und es ist einfach eine andere Ausbauart, aber der linke.
Der kommt
ist
dir bekannt davor.
Ja. Nein?
Echt nicht? Ich hätte tatsächlich auch genau das Gegenteil gesagt.
Hä? Ja,
weil der linke ist so krass sauer. Also ich finde den so sauer, den
Der
linken.
Ist echt sauer, gell?
Ja. Und der rechte kenne ich.
So vollmundig. Aber merkt ihr auch, dass der rechte so, der wirkt so, das ist dieses Maul voll Woi. Ja, also da hat man so richtig voll, was
genau,
am Gaumen.
Und andere?
Ja. Ne, und der linke, der wirkt sehr straff. Die Säure ist deutlich präsenter. Der hat auch deutlich weniger Alkohol. Das kann ich euch ja einfach verraten. Der rechte hat 13 und der andere hat nur 11,5 Volumenprozent. Und jetzt kommt nämlich für euch die absolute Überraschung. Vanessa, ich verstehe das schon, dass du das gesagt hast, weil wir haben in der Pfalz auch viele Rieslinge, die mittlerweile in diese etwas frischere
Das stimmt.
Stilistik reingehen. Ne, das gibt's schon. Aber eigentlich der klassische Pfälzer Riesling, der ist ja schon eher so ein bisschen üppiger und eben mit dieser offenen gelben Frucht und so. Dafür sind wir schon bekannt.
Ne? Absolut.
Hier haben wir einen klassischen Pfälzer, Jahrgang 2022. Das war auch ein warmes Jahr, deswegen ist er auch so üppig. Während im anderen Glas ihr was getrunken habt, wo ich davon ausgehe, dass ihr das noch nie getrunken habt, und zwar einen aus Australien.
Oui.
Vielleicht bin ich auch einfach australisch geprägt. Und
aber ich verstehe es auch. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, der linke wäre der pfälzische, weil die Säure so stark war. Und ich dachte so, ach, ich weiß ja eigentlich hier sauer und
kühles
so.
Klima und so. Ne? Es ist ein ganz anderer Stil, aber mittlerweile macht die Pfalz halt auch viele unterschiedliche Stilrichtungen. Von daher könnte theoretisch auch aus der Pfalz kommen. Wenn man allerdings weiß, dass es sowas wie australischen Riesling auch gibt und man hätte jetzt die beiden, dann könnte man schon eher darauf kommen, dass das jetzt eben was anderes ist. Hättet ihr das gedacht, dass australischer Riesling so schmecken kann?
Nee.
Nee, weil ich gedacht hätte, dass der auf jeden Fall wärmer schmeckt, wenn man das so sagen kann.
Genau, der schmeckt gar nicht so, als würde der aus so einem warmen Klima kommen.
Stimmt, woran liegt das denn? Kannst du das erklären?
Ja, das ist wirklich spannend. Also erstmal, Riesling wird eben nicht nur in Deutschland gemacht. Und ich muss sagen, ich mag diesen australischen Stil wirklich gerne. Darf mir jetzt keine Feinde machen zu Hause. Was machen die? Die sind in einem wärmeren Klima. Also wir sind vom Breitengrad her viel, viel näher am Äquator dran. Und was die aber haben, das hier ist ein Anbaugebiet, das heißt Eden Valley. Das liegt ein bisschen höher, so 600 Meter hoch. Und Höhe hilft ja immer, dass es kühler wird. Nichtsdestotrotz haben die eine super intensive Sonneneinstrahlung, was oft dazu führt, dass diese Rieslinge schon früh dieses Wachsige, deswegen habe ich euch da so drauf gestoßen, entwickeln. Und auch diese Petrolnote, diese berühmte, wo es so nach Benzin ein bisschen riecht, haben die oft. Und dann hat der ja aber nur 11,5 Volumenprozent. Und das kommt dadurch, dass sie die Trauben einfach früher ernten als wir. Und das kommt einfach dadurch, dass eben die Sonneneinstrahlung intensiver ist. Die sind erstaunlich fein, diese australischen Rieslinge. Die sind nicht so Kraftprotze wie das, was wir so häufig produzieren. Und genau deswegen finde ich sie dann halt wieder so spannend, weil es was ganz anderes ist, aber sehr hochwertig. Und ich mag das einfach total gern und die entwickeln sich auch sehr, sehr gut in der Flasche. Die kosten aber auch. Das sind meistens Weine, die du nicht unter 20, 30 Euro kriegst. Leider.
Schade.
Da sind wir wiederum in der Pfalz verwöhnt, ne? Also ganz da kriege ich einen Riesling in der Qualität auch schon deutlich drunter.
Ja, also ich kann das sagen, der andere, der Pfälzer, den wir im Glas haben, das dürfte einer sein, der sich so für um die 8 Euro verkauft. Ich meine, das ist qualitativ absolut auf einem Niveau, ne? Müssen wir nicht drüber sprechen.
Ja, Wahnsinn.
Von daher, ja, das ist halt einfach so, dass das auch im Export natürlich, bis der mal hier nach Deutschland gekommen ist, das kostet ein bisschen was. Ja, aber Riesling gibt's auch in Australien, hättet ihr es gedacht?
Nee. Wo gibt's denn noch überall Riesling?
Ja, das ist ganz interessant, wenn man dann die Statistik schaut. Deutschland, wie gesagt, größtes Land mit knapp 24.000 Hektar. Es gibt insgesamt so knapp über 60.000 Hektar Riesling auf der Welt. Und direkt nach Deutschland kommt Rumänien mit um die 6.000 Hektar. Aber das ist schwierig, da so richtig zuverlässige Zahlen zu haben. Und rumänischer Riesling spielt jetzt auf den Weinkarten der Welt keine so eine Rolle, dass man da oft drüber sprechen
kann. Ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen, so wirklich. Nee,
Hast du mal welchen probiert?
Nee, noch nie.
Okay, müsste man mal probieren. Vielleicht ist es ja so die Perle, die jetzt bald richtig bekannt wird, weil es halt irgendwie
generell,
also wenn alles die so viel machen, die kennen sich bestimmt aus.
Ja, ja, und auch so alles Osteuropa sind voll interessante Sachen, die man aber viel zu selten bekommt. Also deswegen muss ich auch sagen, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus, weil du kriegst das halt einfach so schwierig. Entstehen aber tolle Sachen, definitiv. Also wer da die Chance hat, mal zu probieren, unbedingt machen. Nee, aber das, was man auch auf dem Markt sieht, ist zum Beispiel Amerika. Die haben auch so über 4.000 Hektar, also das ist schon so ein bisschen was.
Also USA dann.
Genau, ja, USA. Da auch in den kühleren Gebieten, die dort haben, vor allem in Washington, das ist dann schon an der Grenze zu Kanada, da wird Riesling gemacht. Wir haben eben Australien, die bilden sich auch richtig viel auf ihren Riesling ein, zu Recht. Aber ich habe auch schon Riesling aus Chile getrunken, Riesling aus China habe ich schon getrunken. Der war gar nicht so gut.
Ich bin ja demnächst in Kolumbien und habe ja schon überlegt, ob ich da irgendwas rausziehen kann für einen Wein-Podcast oder so. Falls ich einen Wingert entdecke, sage ich euch Bescheid, aber da eher weniger, oder?
Also jetzt gerade Riesling ist halt wirklich das Problem, der braucht eigentlich ein kühles Klima und man merkt das jetzt hier schon bei Australien, die müssen sich schon in unseren Augen quasi ein bisschen verbiegen, dass das klappt. Für dies ist okay. Wir sagen halt, ja, bei uns gehört er halt irgendwo hin, ne? Und Riesling braucht halt eigentlich dieses Kühle. Ich weiß nicht mit Kolumbien, ob das klappt. Ja. Was man nicht vergessen sollte, ne? Frankreich, Elsass ist wichtig für Riesling.
Ja.
Und Achtung, sorry, Österreich macht richtig geilen Riesling.
Steiermark.
Nee, die machen Sauvignon Blanc, das wird nichts. Nee, die Wachau vor allem.
Okay.
Oh, da könnte ich mich drin baden.
Ich bin in Österreich, irgendwie denke ich immer nur an grünen Veltliner. Das ist die einzige Rebsorte, die mir dann einfällt.
Genau, nee,
und
der
blaue
ist auch,
Zweige.
Ja, sehr gut. Ja. Wir können auch mal eine Österreich-Folge machen. Ja.
Nee, wir bleiben mal schön in der Pfalz.
Riesling.
Ihr merkt, ich mag so dieses Internationale auch gern. Also ich freue mich voll, dass er euch schmeckt, der australische Riesling.
Definitiv.
Ja. Aber wir haben ja jetzt gerade darüber geredet, dass man für den Riesling die kühleren Gegenden braucht. Deshalb jetzt die ultimative Gretchenfrage. Klimawandel, gibt es Riesling in Zukunft eigentlich überhaupt noch?
Ja.
Gut.
Ja.
Thema
dann
beendet.
Ist ja alles gut.
Alles gut. Nein, natürlich kommt die Frage ganz, ganz häufig. Und ja, da wird es Veränderungen geben. Der Stil wird sich erstmal so ganz leicht verändern. Wir sind mit der Pfalz klimatechnisch in manchen Jahren jetzt schon fast von den Durchschnittswerten her im gemäßigten Klima.
Hui.
Es ist wirklich so, wenn man den langjährigen Durchschnitt nimmt, haben wir noch ein kühles Klima, aber so Ausreißerjahre, wo es heiß ist, sind wir eigentlich schon fast ein bisschen wärmer. Und da gilt es dann eben wirklich weinbaulich gegenzusteuern, die Trauben nicht zu reif werden zu lassen, zu experimentieren mit anderem Blattmanagement und so weiter. Und ich glaube, mit diesen Maßnahmen können wir jetzt noch eine ganze Zeit lang sehr gut weitermachen. Wenn es dann noch wärmer wird, wäre noch das Nächste, dass man sagt, der Riesling geht in die höheren Lagen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht wieder im Wald was machen.
Das wollte ich gerade sagen, habe ich nämlich letztens erst gehört, dass immer mehr Neuanlagen tatsächlich höher gepflanzt werden und immer näher am Pfälzerwald. Also die große Frage, ob irgendwann im Pfälzerwald alles voll mit Weinbergen ist.
Ja, Kaiserslautern, wir kommen, ne? Also.
Ja, back to the roots, oder? War das nicht im Mittelalter? Auf jeden Fall irgendwann in der Vergangenheit war so, dass bis Kaiserslautern die Reben standen.
Das stimmt.
Wer hatte das denn erzählt? Irgendjemand hatte das erzählt. Stimmt das?
Das stimmt. Also das war wirklich so, dass es einen Peak in der Weinbaufläche in ganz Europa gab, so im Hochmittelalter, was auch daran lag, dass das eine sehr warme Periode war. Und dann kam die sogenannte kleine Eiszeit. Das war so 15., 16., 17., im 19. Jahrhundert hat es dann wieder aufgehört und in dieser kleinen Eiszeit haben sich dann die Rebflächen zurückgezogen. Es lag aber auch daran, dass viele so ein bisschen das Vertrauen in das Produkt verloren haben und so und da der Konsum einfach zurückgegangen ist. Aber ja, es gab schon viele Weinberge im Wald, die eben aufgegeben worden sind, auch weil es dort ja steil ist und so, ne? Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wieder da anzusetzen, dass man in kühlere Lagen reingeht. Was aber auch so ist, Rebsorten passen sich auch immer ein bisschen den Bedingungen an. Ne? Also die mutieren ja draußen im Weinberg und da ist natürlich auch noch die Möglichkeit, dass es in Zukunft dann Klone von Riesling gibt, die vielleicht ein bisschen verträglicher sind für so ein warmes Klima. Und wir sehen ja, dass die Australier es auch hinbekommen, einen leckeren Riesling zu machen. Also alles gut. Die Pfalz bleibt Riesling.
Wir sind beruhigt. Es wird weiterhin Riesling geben.
Genau, entspannt. Genau.
Aber ich finde es auch verrückt, wie viel Geschichte man irgendwie auch so mitnimmt bei dem Thema. Hätte ich jetzt erstmal gar nicht erwartet. Du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, dass aber der Ursprung, so die ersten Aufzeichnungen von Riesling nicht in der Pfalz liegen. Ne?
Ja,
das können wir uns nicht auf die Fahne schreiben.
Ist leider so ein bisschen traurig für uns. Wir gehen zwar davon aus, dass der Riesling eine spontane Kreuzung ist einer Wildrebe, die am Rhein irgendwo gewachsen ist.
Also doch, genau.
Doch irgendwie.
Weil der Rhein ist lang.
Ja, am Rhein. Nee, da gab es mal eine Rheinaue bei Speyer, wo man diese Genetik gefunden hat. Also schon wirklich hier bei
also
uns.
Also doch die Pfalz.
Genau, also spontane Kreuzung aus dieser Wildrebe und aus Gewürztraminer und dem Heunisch. Das ist auch so eine ganz alte Rebsorte, die gibt's noch, aber interessiert uns nicht mehr.
Ein bisschen also, gemein, aber okay.
Sorry an alle Forscher, natürlich.
Ich wollte gerade sagen,
tolle Rebsorte,
alle
aber
Liebhaber.
Die ist jetzt nicht für den Markt irgendwie relevant. Genau, daraus ist Riesling spontan entstanden und die muss es dann schon eine ganze Zeit lang gegeben haben, aber die erste urkundliche Erwähnung, die fand dann im Rheingau statt, 1435, also bald ist wieder so ein bisschen Geburtstag angesagt. Und
ja, dann haben wir bald 600 Jahre Riesling, das wäre eigentlich
so
auch
in
was.
Die Richtung, genau.
Ja, 2035, dann
das dauert
noch ein bisschen.
Noch.
Ich habe gerade gedacht, meine Kopfrechenkünste sind nicht die besten, aber ein bisschen dauert es
ja,
doch.
Nee, ich meinte jetzt so, das sind dann 590, genau.
Oder
ja.
So.
Nee, da gibt's eine Rechnung, wo ein Graf zu Katzenellenbogen sich 22 Stöcke Rüßlingen in seinen Wingert hat setzen lassen, war so. Und das ist eben gefunden worden, dieses Schriftstück. Und das ist unsere erste Erwähnung von Riesling, damals noch in Form von Rüßling. Aber das haben wir ja auch schon erklärt.
Hieß der Mann wirklich Katzenellenbogen?
Ja, da hieß er. Das war sein Name.
Entschuldigung,
der Graf
das ist witzig.
Zu Katzenellenbogen.
Aber schön, ja.
Vornamen habe ich vergessen.
Vornamen Graf zu.
Genau. Und dann ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wann das angefangen hat in der Pfalz mit dem Riesling. Aber man kann sagen, dass zur Riesling-Kultur Deutschlands die Pfalz auf jeden Fall beigetragen hat. Zum Beispiel Andreas Jordan. ein Vorfahre vom Weingut Bassermann Jordan, der war so um 1800 hat er gelebt und der war einfach mega wichtig, was Qualität angeht. Und der hat auch schon angefangen, auf Riesling als Rebsorte zu setzen. Und da waren die Pfälzer definitiv mit dabei, den Ruf dieser Rebsorte zu steigern. Aber auch die Mosellaner und so, das darf man nicht kleinreden. Das war auch sehr wichtig.
Und jetzt hat sie ja mittlerweile so eine große Bedeutung, dass man sogar danach riechen kann, wie du vorhin erzählt hast. Darauf bin ich ja ganz gespannt. Was hat es damit auf sich?
Ja, crazy, ne? Nee, das ist jetzt einfach nur eine lustige Anekdote. Ich dachte, das müssen wir hier einmal mit reinbringen. Man kann nach Riesling riechen. Es gibt tatsächlich einen Aqua Colonia Royal Riesling. Gerne mal googeln.
Royal Riesling, okay.
Genau, also der königliche Riesling. Und ich habe das auch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Aber ich war ja mal deutsche Weinkönigin und war im Auftrag des DWIs in Hongkong unterwegs und hatte da einen Termin in einem Restaurant. Und dann kam der Sommelier so freudestrahlend auf mich zu und hat mir dann erstmal irgendwie so ein Kuriositätenkabinett, so habe ich es eigentlich empfunden, gezeigt, wo er halt so besondere Weingegenstände aufbewahrt. Und da hatte er dann eine Flasche von diesem Aqua Colonia Royal Riesling in Hongkong in seinem Schrank. Und ich war total platt und er hat mir dann noch eine geschenkt und ich durfte die mit heimnehmen. Man kann das auch wirklich immer noch kaufen. Ich habe nachgeschaut. Gibt's. Also wer mal wie Riesling riechen möchte, das wäre eure Chance.
Hast du auch mal dran gerochen? Riecht das
ja, wirklich Riesling? Das stand dann eine ganze Zeit lang bei meinen Eltern auf der Gästetoilette, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt ist es irgendwie verschwunden. Das hat sehr zitruslastig gerochen. Also das haben sich wohl die Parfümeure dann dabei gedacht, dass man da so eine Zitrusnote mit reinbringt, weil das halt typisch Riesling ist. Also das war schon lecker, aber jetzt also lieber echter Riesling, gell?
Das stimmt. Lieber trinken, als danach zu riechen. Wobei der Geruch ja wirklich schön ist. Also ich habe gerade auch noch mal an dem Glas gerochen und es ist, ich mag's.
Ja, Riesling riecht halt einfach gut, ne?
Ja, wobei der kann ja auch so ein bisschen anfangen, nach Benzin zu riechen oder Petrol, ne? Das hast du vorhin auch kurz angesprochen. Was hat's damit noch mal genau auf sich?
Ja, die Petrolnote bei Riesling ist erstmal ganz berühmt, weil nur Riesling als Rebsorte diesen Geruch bildet. Das finde ich erstmal super, weil dann erkennst du es immer wieder. Es ist ein Ton, den halt nicht jeder mag, weil es schon, ja, so Flugzeug, Kerosin, Tankstelle, das ist schon speziell, riecht aber wirklich so. Jeder, der es schon mal hatte, weiß das. Woher kommt das? Das ist ein Molekül, das heißt Tridihydronaphthalin, TDN. Und das entsteht dann, ganz verkürzt gesagt, wenn die Beerenschale von den Bärchen zu viel Sonne abbekommt. Dann entstehen Vorläuferstoffe in der Beerenschale, die dann später in der Flasche, das dauert sehr lange, durch den Einfluss der Säuren umgebaut werden in diesen Stoff, der dann eben nach Benzin riecht. Wir haben das bei uns hier vor allem in Jahren, wo es eben sehr warm ist, wo die Sonne extrem scheint. 2022 wäre so ein Beispiel, wo wir relativ früh diese Petrolnoten finden können, auch bei uns. Und die Australier, ne, mit dieser intensiven Sonneneinstrahlung so nah am Äquator.
Ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht.
Genau,
die da sicher mit zu tun dann.
Ja, die haben das dann zum Teil schon echt in jungen Weinen mit drin. Ich finde es lecker. Wenn das aber in einem Wein drin ist, der erst irgendwie 2-3 Jahre alt ist, dann denkst du dir halt sehr, okay, wo soll die Reise jetzt hingehen? Weil das ist schon ein Reifearoma. Da muss man dann akzeptieren, ne, dass es schon da ist. Ich glaube jetzt für den Durchschnittspfälzer Riesling wird es in so jungen Jahren nicht so akzeptiert. Wenn der mal so 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist, dann sagen wir durchaus, ja, das ist in Ordnung. Das kriegt nicht jeder Riesling. Es gibt doch welche, die sind 20 Jahre alt und haben es nicht. Aber mit dem Klimawandel ist das zum Beispiel ein Problem, wenn man es als Problem sehen möchte, was öfter auftreten könnte.
Muss ich mal drauf achten bei den nächsten Rieslingen, die ich probiere, auf jeden Fall. Wollen wir noch mal zusammenfassen für die Hörerinnen und Hörer, was die Besonderheiten des Rieslings sind, gerade auch hier in der Pfalz?
Ja, klar. Also die Pfalz ist eben das größte Anbaugebiet für diese Rebsorte mit leichtem Abstand vor der Mosel. Liebe Grüße. Und das Besondere am Pfälzer Riesling ist, dass wir eben mit unterschiedlichen Lagen spielen können, die ein unterschiedliches Mikroklima und unterschiedliche Gesteinsformationen im Untergrund aufweisen. Und deswegen zeigt sich immer ein anderer Stil in dieser Rebsorte. Und das macht das Verkosten zu einer großen, großen Freude.
So nämlich.
Genau.
In dem Sinne würde ich sagen, widmen wir uns noch den Resten in unseren Gläsern.
Sollten wir.
Und wissen jetzt um einiges mehr.
So ist es. Vielen Dank. Das war Wissensdurst, der Weinpodcast der Rheinpfalz. Mehr Weinwissen gibt's unter rheinpfalz.de/wein. Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über eine Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de. Oder, wenn ihr auf Spotify hört, über einen Kommentar direkt unter der Folge.